Lass uns einmal kurz beten. Jesus, wir bitten dich, dass du, wenn wir dein Wort lesen, dass du zu uns sprichst, Herr. Und dass du uns unsere Herzen öffnest für das, was du zu sagen hast. Jesus, das, was Jonas sagt, dass wir spüren und merken und hören durch deinen Geist, dass das, was mit uns zu tun hat, dass das nicht irgendwie eine Geschichte von vor 3000 Jahren ist, sondern dass das dein lebendiges Wort ist heute Abend an uns. Und sprich du wirklich dann auch auf diese Weise zu uns, dass wir es hören, verstehen und annehmen können. Und dass es noch mehr, dass es wirkt, dass es das bewirkt, wozu es ausgesandt ist, Herr. Segne dein Wort jetzt für uns. Amen. Und in 1. Samuel 16 steht, der Herr sprach zu Samuel, wie lange willst du um Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sein soll? Fülle dein Horn mit Öl und gehe hin, ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Gott spricht zu dem alten Propheten Samuel, der viele Jahre investiert hat in den König Saul. Und es ist in Kapitel 15 endgültig dazu gekommen, dass Gott sich von Saul abgewandt hat, weil Saul, er hat im Geist begonnen, aber er ist im Fleisch geendet und sucht nicht Gottes Ehre. Er steht nicht bereit, um Gott zu dienen und sich Gott unterzuordnen. Er ist noch nicht mal bereit, echte Buße zu tun, sondern es geht ihm auch in der Buße nur darum, nicht sein Gesicht zu verlieren und am Ende vom Volk geehrt zu sein. Und Gott hat ihn verworfen als König. Wir haben vor ein paar Wochen gesehen, dass Gott eigentlich selber König sein wollte über sein Volk. Und sein Volk gesagt hat, okay, wir wollen einen König haben, wie die Nationen einen haben. Einen mächtigen, starken Heerführer, der uns in den Krieg führt, der uns vorangeht, hinter dem wir uns scharen können. Einen mächtigen Mann, zu dem wir aufschauen können. Und Gott sagt zu Samuel, weißt du, dass sie das wollen, so einen mächtigen König, einen Nimrod, einen Pharao. Damit haben sie nicht dich verworfen, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sei. Aber gleichzeitig sieht Gott auch, dass sein Volk tatsächlich einen Hirten braucht. Und dass sie diese Hilfe brauchen, einen Menschen vor Augen zu haben, der ihnen tatsächlich vorangeht. Er kennt uns, er kennt unsere Schwachheit, er weiß, dass wir das brauchen. Und deswegen hat er sich aufs Herz gelegt, ich möchte dem Volk einen König geben, der nach meinem Herzen ist. Das hatten wir letztes Mal gesehen. Und da sagt er hier, ich habe mir einen unter den Söhnen des Bethlehemiters Isai, habe ich mir einen zum König ausgesucht. Interessant, dass er das so ein bisschen spannend macht, ne? Also er sagt hier nicht, wer es ist. Und interessanterweise hatte Isai auch 8 Söhne, Jonas. du hast nicht nur Brüder, ne? Du hast auch Schwestern, ja. Okay. 8 Geschwister. Aber hier sind es tatsächlich 8 Söhne. Und Samuel wird dorthin geschickt, ohne zu wissen, welcher von den Söhnen es ist. Gott will es ein bisschen spannend machen. Soll ja nicht hingehen und dann schon wissen, wer es ist und so, sondern Gott hat noch was vor damit. Er will Samuel noch eine Lektion lehren. Er will uns alle eine Lektion lehren. Darüber, wie Gott seinen König auserwählt. Wie gesagt, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Dann lesen wir weiter in Vers 2. Und Samuel antwortete, wie kann ich hingehen? Wenn Saul es hört, so wird er mich umbringen. Ja, Saul hatte schon diese fleischlichen Eigenschaften entwickelt. Der Stolz, der Hochmut, der sich mehr und mehr Bahn bricht, der damit anfängt, dass er eben nicht bereit ist, Schwäche einzugestehen, wirklich echte Buße zu tun. Der Hochmut Gott gegenüber, der Hochmut Samuel gegenüber, der wird sich später in der ganzen Geschichte noch heftig zeigen. Der zeigt sich auch in Neid, der zeigt sich in Eifersucht, der zeigt sich auch in Jähzorn. Und Samuel fürchtet jetzt schon, dass Saul ihn umbringen wird, wenn er mitkriegt, dass er einen Konkurrenten sozusagen einsetzt. Interessanterweise geht Gott gar nicht auf diese Sache ein. Wisst ihr, manchmal ist es so, dann schreien wir zu Gott mit unserer Angst, mit unserer Not. Gott geht gar nicht drauf ein. Weil Gott, der Herr des Himmels und der Erde, er redet hier mit Samuel. Und Samuel hat schon so viel mit Gott erlebt. Gott muss sich hier gar nicht erklären. Oft macht Gott das gnädigerweise, dass er sagt, hey, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Und wenn ich für dich bin, wer kann dann gegen dich sein? Aber manchmal geht er auch einfach drüber weg. Er geht gar nicht drauf ein. Um uns deutlich zu machen, hey, deine Angst, die ist so unbegründet, die hat überhaupt keine Relevanz. Für dich ist Saul ein Riese, aber in Wirklichkeit ist es eine kleine Maus. Und weil Saul in Gottes Augen so unbedeutend ist, geht er gar nicht auf ihn ein. Sondern sagt, nimm eine junge Kuh mit dir und sage, ich bin gekommen, um den Herrn zu opfern. Und lade Isai zum Schlachtopfer. Ich werde dir zu erkennen geben, was du tun sollst. Und du sollst mir den salben, den ich dir nennen werde. Also das, was Gott ihm hier gibt, ist ein weisen Weg. Jesus hat zu den Jüngern gesagt, also die Leute werden schon ganz schön hinter euch her sein. Also seid weise wie die Schlangen, seid klug wie die Schlangen, aber ohne falsch wie die Tauben. Und das gibt Gott hier Samuel eigentlich mit. Geh einfach dorthin zu einem Opferfest, dann opfert ihr dort und dann wirst du diese Salbung vornehmen. Vers 4, und Samuel tat, was der Herr geredet hatte und kam nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm aufgeregt entgegen und sagten, bedeutet dein Kommen Friede? Sie waren irgendwie unsicher darüber, was hat das zu bedeuten, dass Samuel jetzt hier in unsere Stadt kommt, in Bethlehem, dieses kleine Nest, unbedeutend in Juda. Normalerweise hat Samuel seine Orte gehabt, wo er Gericht gehalten hat, ne? Aber hier kommt er jetzt unvermittelt nach Bethlehem, was hat das zu bedeuten? Gibt es hier irgendwas Schlimmes? Ist irgendein Problem hier? Und er sprach, ja, Friede, ich bin gekommen, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer. Und es geschah, als sie kamen, sah er den Eliab und meinte, gewiss, da steht sein Gesalbter vor dem Herrn. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Eliab war der älteste Sohn von Saul und er war anscheinend eine stattliche Mannsfigur. So eine Statur wie Jonas, so, ne? Steht da so. Ne? 1,90, vielleicht knapp 2 Meter. Und Samuel denkt so, da hat sich Gott schon einen guten ausgesucht. Der ist es bestimmt. Aber Gott sagt, nee. sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs. Wie schwer ist es für uns, dass wir nicht auf das Äußere schauen? Gott sagt es sogar ganz klar. Er sagt hier in Vers 7, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. So oft schauen wir auf das Äußere. So oft beurteilen wir Menschen am Äußeren, wie sie ausschauen, wie sie sich geben in den ersten Begegnungen. So. Und wir Menschen, wir sind darauf so geeicht, dass wir genau wissen, ja, es kommt alles darauf an, dass ich einen guten Eindruck mache. Und dann sind wir Profis, werden wir. Je älter wir werden, die Kinder, die haben das meistens nicht so gut drauf. Die können nicht so gut verbergen, was in ihnen so ist. Aber im Laufe des Lebens lernen wir das. Ja, es kommt darauf an, dass du einen guten Eindruck machst. Dass du eine gute Show abziehst, dass du ein gutes Image hast, ein gutes Instagram-Profil oder WhatsApp-Profil oder sonst was Profil. Ne? Du musst ein gutes Profil haben. Ne? Wenn du irgendwo dich bewirbst, du lernst es, du wirst von der Pike auf gelehrt, wie du dich bewerben sollst, deine Bewerbungsmappe. Die muss stimmen, ne? Das Foto muss stimmen, was weiß ich, der Lebenslauf muss stimmen. Und wenn irgendwo was nicht stimmt, dann zeigen sie dir, wie du das passend machst, dass es nach außen hin so aussieht, dass es stimmt. Und warum? Weil das die Wahrheit ist. Der Mensch sieht das, was vor Augen ist und beurteilt die Dinge von dem, was er vor Augen hat. Aber Gott ist anders. Gott sieht das Herz an. Und wisst ihr, das ist so fundamental, wenn wir uns zu Gott bekehren. Und wisst ihr, wir bekehren uns nicht nur einmal. Du musst dich immer wieder bekehren. Ja, ich glaube daran, es gibt eine neue Geburt, die es einmal gibt und die sich nicht immer wieder wiederholt. Aber ich muss mich immer wieder zu Gott hinwenden. Warum? Weil ich immer wieder abdrifte, weil ich mich immer wieder abwende. Ich muss mich immer wieder Gott zuwenden und mich neu reinigen lassen. Mein Denken, mein Herz. Es kommen immer wieder diese Gedanken der Welt hinein und diese eine Sache hier zum Beispiel, die kommt immer wieder rein. Immer wieder kommt sie aus meinem Fleisch hoch, aus meinem alten Wesen herauf. Ja, Hauptsache, du machst einen guten Eindruck. Das erzählst du mal lieber nicht, oder da lässt du die Leute lieber nicht reinschauen, weil das macht einen schlechten Eindruck. Wie stehst du denn dann da? Dann siehst du aus wie der Trottel oder wie der letzte Depp oder wie der ekligste, peinlichste Typ. Mit dem dann keiner mehr was zu tun haben will. Nee, lieber nicht. Und da ist es so heilsam, wisst ihr, dieser Vers, er ist so heilsam, zu sehen, okay, dem Herrn geht's um unser Herz. Dem geht's nicht um unser Äußeres, um unser Erscheinungsbild. Der schaut in das Herz hinein. Und er möchte, dass unser Herz rein ist. Selig, die reinen Herzens sind. Nicht selig, die ein super Profil haben. Nicht selig, die einen perfekten Lebenslauf vorweisen können. Sondern selig, die reinen Herzens sind. Und wie bekommst du ein reines Herz? Dadurch, dass du es das Licht Gottes hineinleuchten lässt, indem du ehrlich wirst vor Gott, offen wirst und indem du sein Evangelium annimmst, sein Opfer, was er gebracht hat. Das Blut Jesu reinigt uns von jeder Sünde. Es reinigt unsere Herzen. Das Blut, was Jesus am Kreuz von Golgatha vergossen hat, das reinigt unser Herz. Darauf kommt's an. Darauf schaut der Herr. Auf ein Herz, was ihm vertraut. Und dazu gehört eben diese Ehrlichkeit, diese Offenheit vor Gott. Ja, du kennst mein Herz, du kennst die tiefsten, innersten Gedanken. Und wir haben David gesehen, er ist so ein Mann gewesen, der offen und ehrlich vor Gott war. Und selbst da, wo er sich total verrannt hatte, das werden wir noch uns mal vor Augen führen zu gegebener Stunde, selbst da ist er wieder umgekehrt und hat sein Herz geöffnet und hat erkannt, mein Herz ist unrein, reinige mein Herz. Reinige mein Herz. Create in me a clean heart. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. David ist ein Mann nach Gottes Herzen, weil sein Herz auf Gott gerichtet ist. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen, aber er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Dann ließ Isai Schamma vorübergehen, das ist die Reihe der Söhne, ne, die Orgelpfeifen. Er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Und Isai ließ seine 7 Söhne vor Samuel vorübergehen, aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Peinliche Situation. Gott hatte Samuel zu Isai geschickt. Er hat dieses Opferfest veranstaltet, Isai mit seinen 7 Söhnen, ne, und er lässt alle 7 Söhne vor ihm antanzen. Und Samuel sagt, ich habe jetzt ein Problem. Also Gott hat gesagt, einer von den Söhnen soll es sein. Ich habe sie mir alle angeguckt. Gott hat zu allen No gesagt. Was mache ich jetzt? Und Samuel fragte, sind das die jungen Leute alle? Er antwortete, der Jüngste ist noch übrig. Siehe, er weidet die Schafe. Es wäre so, wenn jetzt wir nicht unsere tollen Schwestern hätten, sondern irgendwer von uns in der Küche jetzt zum Beispiel Küchendienst machen würde. Und ich würde sagen, so, sind das jetzt hier alle? Wo? Na? Nee, da ist noch einer in der Küche. Ne? Der dient im Hintergrund, ungesehen, wie wir letztes Mal gesehen haben. Treu hingegeben den Schafen seines Vaters, unter Einsatz seines eigenen Lebens, im Vertrauen auf seinen Gott. Und Samuel sagte zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Samuel hatte seinen Auftrag vom Herrn und er hat gesagt, ich habe hier keine Lust, großes Fest zu feiern und zu essen, bevor ich diesen Auftrag nicht erfüllt habe. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich oder braun. Also so wie rotbraune Erde. Vielleicht deutet das auf die sonnengefärbte Haut hin. Und er hatte schöne Augen und ein gutes Aussehen. War ein hübscher Junge. Aber er war jetzt nicht gerade so der Hühne. Wie sein großer Bruder. Und der Herr sprach auf, salbe ihn, denn der ist es. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Mitten unter der Schar der Brüder, der Jüngste. Du bist es. Und er salbte ihn zum König von Israel. Und die Brüder standen daneben und sein Vater und sie haben wahrscheinlich solche Augen gemacht. Wahrscheinlich ging es ihnen so wie Jakob, als Josef seine Träume erzählt hat. Ich habe geträumt, ne, dass Sonne, Mond und 11 Sterne sich vor mir verneigt haben. Und dann sagt Jakob, glaubst du, dass deine Mutter und ich und deine Brüder uns vor dir verneigen? Was bildest du dir ein? Ne, und die Brüder, die waren so drauf. Das sieht man dann auch in Kapitel 17, auch bei Davids Brüdern ist das nicht ohne Nachklang geblieben, Die haben ihren Bruder nicht unbedingt geliebt. Wisst ihr, von Gott gesegnet, von Gott erwählt zu sein, vielleicht zu einer besonderen, eine besondere Erwählung von Gott zu bekommen, heißt nicht unbedingt, dass es einem dann gut damit geht. Es gibt Menschen, die um einen herum sind, die neiden einem das. Aber er wird hier mitten unter den Brüdern erhoben. Der Kleine, der Unbedeutende, der Schafhirte, er wird zum König gemacht. Und dann steht hier, der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Und das ist so ein zentraler Satz. Das ist so zentral, dass später dieses Wort Salbung tatsächlich ein Synonym, ein Wort ist für den Heiligen Geist. Ihr habt die Salbung, sagt Johannes in seinem Brief. Das heißt, ihr habt den Heiligen Geist. Der Geist des Herrn geriet über David. Wenn wir das im Alten Testament lesen, dann ist das ein Ausdruck von einer Bevollmächtigung, von einer Ausrüstung. David hat hier ein besonderes Amt, einen besonderen Dienst von Gott bekommen, eine besondere Verantwortung. Du sollst Hirte sein, nicht nur über die paar Schafe deines Vaters, sondern über die Schafe, über meine Schafe, über das Volk Israel sollst du Hirte sein. Und dieser junge Mann, der ist wahrscheinlich völlig geflasht, völlig überfordert. Wenn er denkt, was soll ich, bitteschön? Ihm wird so gegangen sein wie den Jüngern, als der auferstandene Jesus zu ihnen gesagt hat, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Nun geht und mache zu Jüngern alle Nationen. Und sie haben gesagt, wie sollen wir das denn bitte schön machen? Wie sollen wir das machen? Dann hat Jesus gesagt, bleibt hier, wartet. Ihr werdet nach dieser kurzen Zeit des Wartens und Betens Kraft empfangen aus der Höhe. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein, hier in Jerusalem. In Samaria, in Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Erde. So sind die Apostel bis heute. Ne? Wir lesen von Petrus, von Johannes, von Paulus. Wir lesen das, was Gott ihnen eingegeben hat. Die Lehre der Apostel ist hinausgegangen bis ans Ende der Erde. Sie selber sind gar nicht dahin gekommen. Keiner von den 12 Jüngern, von den Aposteln ist hier nach Deutschland gekommen, nach Hannover. Aber dadurch sind sie hier, noch heute, und sprechen zu uns. Inspiriert durch den Heiligen Geist, befähigt, bewahrt durch den Heiligen Geist, durch die Zeiten hindurch. Ist ihr Zeugnis bis heute lebendig. Wir lesen von Paulus, wir lesen dieses krasse Zeugnis von Paulus, oder? Wie Gott in sein Leben hineingewirkt hat. Wir lesen das Zeugnis von Petrus und all den anderen. Ihr werdet meine Zeugen sein, bis ans Ende der Erde. Hat Gott recht gehabt oder nicht? Hat Jesus recht gehabt oder nicht? Er hat recht gehabt. Sie haben den Heiligen Geist empfangen. Der Heilige Geist ist auf sie gekommen und sie wurden Zeugen bis ans Ende der Erde. Und das Krasse ist, dass diese Ausrüstung mit dem Heiligen Geist, das war nicht nur für die 12. Es war nicht nur für die Apostel. Es war für die ganze Gemeinde. Alle, die versammelt waren am Pfingsttag. Auf sie ist der Geist gekommen. Alle wurden gesalbt. Warum? Weil wir alle zu Christus gehören. Wir sind der Leib Christi. Und Christus, das ist der Gesalbte. Und David ist hier sozusagen nur ein Vorbild für Jesus, der aus seinen Brüdern heraus der Gesalbte war, der gesalbt wurde mit dem Heiligen Geist. Wann ist der Heilige Geist auf Jesus gekommen? Weiß das jemand? Ja, als Johannes der Täufer ihn getauft hat. Dann kam er aus dem Wasser rauf und der Geist Gottes kam wie eine Taube auf ihn und blieb auf ihm. Und dann fing sein Wirken an, die Wunder, die er getan hat, die Lehre, die er weitergegeben hat, das fing dann erst an. Vorher hat er im Verborgenen ganz normal seinen Dienst als Zimmermann gemacht, für seine Familie gesorgt, völlig unspektakulär. Aber dann kam der Geist auf ihn und sein öffentliches Wirken fing an, das Reich Gottes zu verkünden. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit der ganzen Sache mit dem Heiligen Geist. Wenn du das hörst, wie Jonas gesagt hat vorhin, ne? Das hat nichts mit mir zu tun. Das klingt alles ganz toll. Das habe ich auch schon so oft gehört. Aber es hat nichts mit mir zu tun. Ich hoffe nicht, dass es so ist. Aber wenn es so ist, dann sage ich dir, das muss nicht so bleiben. Gott hat denen, die ihn lieben, die ihre Herzen haben reinigen lassen. Lass uns mal das aufschlagen in Apostelgeschichte 15. Damit schließe ich auch jetzt. Ich lese mal ab Vers 7. Als aber viel Wortwechsel entstanden war, die ganzen Apostel waren zusammengekommen, um eine Streitfrage zu klären, wie es soll das Gesetz des Mose von allen gehalten werden, müssen sie beschnitten werden und so weiter und so weiter. Haben sie viel drüber gestritten, Vers 7 von Kapitel 15 Apostelgeschichte. Als aber viel Wortwechsel entstanden war, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Brüder, ihr wisst, dass Gott mich vor langer Zeit unter euch auserwählt hat, dass die Nationen durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und glauben sollten. Und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, wie auch uns. Er spielt an auf diese Geschichte in dem Haus von dem Hauptmann Cornelius. Kann man nachlesen, Apostelgeschichte 10. Wo eine ganze Gruppe von Leuten zusammengekommen war, um das Evangelium zu hören. Und der Heilige Geist kam auf sie, wie am Pfingsttag. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Und das ist der Punkt. Er machte keinen Unterschied. Gott macht keinen Unterschied zwischen den Aposteln und diesen römischen Soldaten und seiner Familie. Er macht keinen Unterschied zwischen den Aposteln damals und uns Deutsche oder sonst, was wir auch sonst für Nationen sein sollten hier. Ecuador, Ukraine, was haben wir noch hier? Weiß ich nicht. Ägypten, genau, George, Entschuldigung. Du warst so gut versteckt. Er macht keinen Unterschied. Er ist der Herzenskenner. Er kennt dein Herz. Worauf kommt es an, dass dieses Herz gereinigt ist? Und wodurch hat Gott ihre Herzen gereinigt? Durch den Glauben. Durch das Vertrauen in ihn. So wie David vertraut hat auf den Herrn. Ich habe mich auf die Löwen und Bären gestürzt, weil ich wusste, der Herr wird mich da rausretten. Er hat mich aus der Hand, er hat mich aus den Klauen des Löwen und des Bären gerettet. Er wird mich auch aus der Hand dieses Philisters retten. Durch den Glauben war sein Herz gereinigt. Nicht dadurch, dass er ein perfektes Leben gelebt hat. Nicht dadurch, dass er mächtig und stark war, große Fähigkeiten besessen hat, sondern dass sein Herz vertraut hat auf Gott. Und hier steht sogar, dass Gott das gemacht hat. Gott hat ihre Herzen durch den Glauben gereinigt. Also Paulus sagt ja auch, der Glaube ist gar nicht etwas, was wir machen, sondern das macht Gott in uns. Glaube ist ja Vertrauen. Und wie entsteht Vertrauen? Dadurch, dass sich jemand als treu erweist. Was hat die Menschen glauben lassen? Da, den römischen Satz. Sie haben gehört von Jesus, dem Sohn Gottes, der sich selbst hingegeben hat für sie. Und damit fängt es an. Herr, reinige mein Herz. Ich will dir vertrauen. Und wenn ich so ein Kind Gottes bin, das Gott vertraut, bei allen Zweifeln, bei allem hin und her auch, was ich so habe, aber nein, da ist diese Grundkonstante, ich weiß, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, denn er hat seinen Sohn für mich gegeben. Und wenn ich immer wieder dahin zurückkehre, Herr, vergib mir meine Sünde. Ja, das ist deine Sünde vergeben, denn das Blut ist geflossen, um uns zu reinigen von aller Sünde. Dann macht Gott keinen Unterschied. Jeder, der glaubt, soll und darf die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, die Kraft aus der Höhe, die uns befähigt, bevollmächtigt, Zeugen für Jesus zu sein. Und wir empfangen sie durch Glauben. Ich sage, Jesus, ich möchte diese Kraft. Ich brauche sie. Ohne das kann ich nicht das sein, was ich sein soll. Wozu du mich berufen hast und wozu hat er uns berufen? Mit Christus zu regieren. Du sollst mit Christus regieren im Reich Gottes. Und das heißt, dienen. Ja? So wie Christus gedient hat, so sollen wir auch dienen, mitdienen. Und dadurch regieren wir mit Christus. Aber dazu brauche ich diese Salbung. Lass uns jetzt einfach zusammen noch einen Moment still sein und beten. Das ist das, was Jesus auch gemacht hat. Lukas 3 steht, als Jesus getauft wurde, da betete er. Und dann kam der Heilige Geist auf ihn. Die Jünger, als sie gesagt bekommen haben, wartet, was haben sie gemacht? Sie haben sich getroffen, um zusammen zu beten. Sie haben gewartet und gebetet. Und dann zu der bestimmten Zeit, die Gott bestimmt hat, kam die Kraft des Heiligen Geistes auf sie und befähigte sie. Also lass uns das einfach einen Moment tun, einen Moment warten und beten. Singen auch noch ein Lied. Und dann lass uns im Glauben diese Gabe des Heiligen Geistes, die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Es wird auch gesagt in Apostelgeschichte 1, dass es Jesus ist, der die Menschen mit dem Heiligen Geist oder in dem Heiligen Geist tauft. Und das ist eben das, was wir hier bei David lesen. Es ist diese besondere Kraftausrüstung durch den Heiligen Geist, um uns zu befähigen für den Dienst, zu dem er uns berufen hat.